Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Ist die Familie ein Schlachthof? Das fragt Roland Schimmelpfennig in seinem neuen Theaterstück. Ist ein Museumsinselfest geeignet, die Demokratie zu stärken? Das fragen wir. Ist der Dokumentarfilm wahrhaftiger als die Medienwirklichkeit? Auch auf diese Frage eine Antwort. Und nicht zuletzt, ist die Oper Mütter von Cherson ein Augenöffner? Vier Fragen, vier Antworten und mit dem ersten Thema wollen wir beginnen und gehen zur Bühne. Seit einem halben Jahrhundert schaut die deutschsprachige Theaterszene jährlich ins Ruhrgebiet, nach Mülheim an der Ruhr. Bei den Mülheimer Theatertagen, da werden keine 10 Theaterstücke gezeigt. Meist sind es Uraufführungen der jeweiligen deutschsprachigen Saison. Die Jury vergibt dann den angesehenen Mülheimer Dramatikerpreis. Und anders als beim Berliner Theatertreffen, da stehen nicht die Inszenierung, sondern die Stücktexte im Mittelpunkt. Es geht um das gedichtete Gewebe, es geht um den Text. Häufig ging in den letzten Jahren die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek siegreich aus dem Treffen hervor. Gestern gingen die 51. Mülheimer Theatertage zu Ende und für uns war Stefan Keim dabei.
Spannung in Mülheim. Kurz vor Schluss liegen zwei Stücke gleich auf. Sowohl Kim de Lorisons queeres Märchen Die kleinen Meerjungfrauen als auch Anna Behringers Sprachkunstwerk Aufzeichnungen aus einem weißen Zimmer über Menschen in der Psychiatrie haben zwei Stimmen. Der letzte Juror, der Regisseur Jan Gehler, fällt die Entscheidung. Beim Lesen haben ihn beide Texte gleichermaßen überzeugt.
Der theatrale Eindruck ist dann sozusagen das Zünglein an der Waage und das hatte ich bei den Meerjungfrauen hat mich das einfach weggeballert.
Wie Andersens Märchen erzählt Kim de Lorison von körperlichen Veränderungen in der Pubertät und der Sehnsucht nach Liebe. Im Stück ist es ein non-binäres Wesen, ein Meerjungfrau, das an die Oberfläche schwimmt, sich in einen Prinzen verliebt und sich für ihn verwandelt.
Ich schaue meinen Körper an und merke, dass ich mich so angepasst habe. Wie knetet habe ich mich ans Relief der Realität gedrückt.
Ein ebenso politisches wie poetisches Stück voll sprachlicher Schönheit und, ein viel zitierter Begriff Kim de Lorisons, Flutschigkeit. Allerdings ist de Lorison auch ein bisschen in die eigenen Worterfindungen verliebt. Macht nichts, sagt Juror Christian Tschirner.
Das ist auf so viel lustige Arten durchgespielt, dieses Verschlungensein in Begehrensstrukturen, die uns eigentlich schaden. Das lohnt sich, dass da viel Text geschrieben wurde.
Politische Themen mit mal satirisch bissigem, mal menschenfreundlichem Humor serviert, das ist ein Trend bei den 7 Stücken, die um den Dramatikpreis konkurriert haben. Die Jury hat offen, respektvoll und kritisch debattiert, ohne dass jemand unbedingt Recht haben und die anderen dominieren wollte. Im Gegenteil, die verschiedenen Perspektiven von aktiven Theaterleuten und Journalisten haben sich bereichert. Die Schauspielerin Vidina Popov zum Beispiel schwärmte vom Stück To My Little Boy von Karin Jess.
Obwohl das so klar ist, hat es so viele Möglichkeiten beim Kopf aufgemacht, wie man das noch machen kann. Es hat mir einfach sehr gut gefallen. Als Spielerin.
Doch wie oft in der Mülheimer Jurydebatte zählte am Schluss vor allem die literarische Qualität. Stücke, die eher über Dialoge funktionieren, wurden ebenso aussortiert wie das schräg-satirische Experiment des Kollektivs Frankfurter Hauptschule. 2x241 Titel, doppelt so gut wie Martin Kippenberger. Da werden ausschließlich wortwitzige Titel aneinandergereiht, die manchmal deutsch-nationale Abgründe aufreißen, ein durchaus kritisches Stück. Konzeptkunst, meinte die Jury und wandte sich Theatertexten zu, die mehr dem vorherrschenden Stil in deutschsprachigen Spielplänen entsprechen. Das sind Texte, die den Regieteams wenig vorgeben und assoziationsreich Themen ansprechen, wie Aufzeichnungen aus einem weißen Raum von Anna Behringer. Theaterkritikerin Sarah Heppekausen ist ein Fan dieses Stückes.
Das ist für mich eine Seelenschau in Versform, also es ist wirklich eine poetische Sprache, das Wortmalerische bis manchmal die Worte selbst zu Fetzen werden, ne? Fetzen der Perzeption.
Das Stück beschreibt sehr prägnant, wie ÄrztInnen und PflegerInnen die Gefühle von Menschen in Frage stellen, die anders empfinden als die Norm. Unsicher fragen sie, ob sie die Emotionen zeigen, die von ihnen erwartet werden, ob ihre Gefühle überhaupt richtig sind. Anna Behringer ist das Pseudonym der Regisseurin Tirza Brunken, die ihr Stück auch uraufgeführt hat. Allerdings rutscht die Inszenierung zwischendurch in eine klischeehafte Darstellung von Menschen mit Behinderungen, die gar nicht zum subtilen Text passt. Vielleicht war das der theatrale Eindruck, der Juror Jan Gehler am Ende doch für Kim de l'Horizon votieren ließ.
Das ist jetzt vielleicht ein persönliches Ding, aber ich habe wieso das Gefühl, dass es auch ein großer Abend war über das Geschichtenerzählen und die Macht derer, die Geschichten erzählen. Und das sind ja irgendwie auch wir.
Die Vielfalt der ausgewählten 9 Stücke ist auf jeden Fall ein Beweis, dass die zeitgenössische Dramatik die Lust am Geschichtenerzählen wiederentdeckt hat und dass die Beschäftigung mit abgründigen Themen auch auf unterhaltende und zugängliche Weise geschehen kann.
Sagt Stefan Keim vom Dramatikerpreis in Mülheim. Die Familie als Schauplatz eines Schlachtfestes. Das kann Stoff für Tragödien oder Komödien sein. Sommersonnenwende, so heißt das Stück von Roland Schimmelpfennig, das am Schauspiel Stuttgart aufgeführt wurde unter Daniela Löffner. Bei der Gartenparty von Isabel und Albert, da stehen plötzlich die falschen Gäste auf der Terrasse. Kann vorkommen. Isabel hat das Haus des Vaters geerbt, der Bruder hingegen den Schlachthof. Der kommt mit Hund. Nur, was hat der Hund da für einen Knochen im Maul? Und was macht das Blut in der Mülltüte? Drinks und Konflikts, Getränke und Gegensätze, die lassen nicht lang auf sich warten. Und Vorsicht ist geboten, wenn jemand sagt, schön, dass ihr da seid. Christian Gampert war eingeladen.
4 Schauspieler betreten eine gänzlich leere Bühne, die sie im Lauf der nächsten 1¾ Stunden mit jeder Menge Requisiten, Blumenerde, Plastikmöbeln, Lametta-Schlangen vollmüllen werden. Eine ganze Batterie anfangs hochhängender Scheinwerfer senkt sich immer tiefer herab und die beiden zunächst festlich gekleideten Paare werden sich immer nackter machen, auch psychisch. Sommerfeste haben das so an sich, dass da auch erotisch was geht und Familienaufstellungen tragen die Katastrophe eh schon in sich. Isabel, Chirurgin, hat das väterliche Haus geerbt, in dem sie mit ihrem kochbücherschreibenden Ehemann lebt. Isabels Bruder Viktor dagegen erbte den elterlichen Schlachthof und kommt ungebetenerweise mit seiner Rechtsanwaltsgattin zum alljährlichen Sommerfest. Von den übrigen Gästen sieht man nichts, von den in familiärer Hassliebe verknoteten Paaren umso mehr. Denn die um Integration bemühte Isabel hat mit ihrem Mann ein selbstredend niedliches Flüchtlingsmädchen adoptiert, ihr wertkonservativer Schlachthofbruder aber will in das Elternhaus zurück und hat einen eher brachialen Sohn. Hier kämpfen 2 politische Richtungen miteinander, hier kämpft familiär verkleidet die Bundesrepublik Deutschland.
Zu Hause ist zu Hause, Heimat ist Heimat, Familie ist Familie. Das alte Haus, der Garten, fast ein Park, so groß ist er. Alles ist so wie früher. Manches ändert sich einfach nie und das darf es auch nicht.
Das Gute aber ist, Roland Schimmelpfennig schraubt all diese politischen Motive bewundernswert leichthändig und wie nebenbei zusammen. Im Grunde ist das Stück eine dunkle Parodie auf Shakespeares Sommernachtstraum, ein Fest für Schauspieler und von der Regisseurin Daniela Löffner genauso angerichtet. Alle haben was mit allen am Laufen und lasst mich den Löwen auch noch spielen. Denn Schimmelpfennigs Methode des Aus-der-Rolle-Tretens und sich selbst Kommentierens der Figuren wird hier noch dadurch erweitert, dass die Schauspieler auch Kinder und wie bei Shakespeare Tiere geben müssen, wobei das Flüchtlingsmädchen und ihr Cousin sich erheblich besser verstehen als die Erwachsenen. Die Tierparodien sind dankbar und manchmal etwas albern, der sabbernde Hund, die neurotisch heulende Katze, aber der Hund gräbt dann im Garten auch die Knochen des verstorbenen Familienpatriarchen aus, eines Großwildjägers, der Elefanten die Füße abschnitt und zu Hockern verarbeiten ließ. So ist plötzlich auch die koloniale Vergangenheit da und die Frage, soll etwa das Flüchtlingsmädchen das hier alles erben?
Diebstahl, es ist Diebstahl. Das ist eine Kriegserklärung, aber man muss sich nicht alles gefallen lassen. Es gibt Grenzen, es gibt klare Grenzen.
Die vier Schauspieler Katharina Hauter, Rainer Galke, Christiane Rosbach und Marco Massafra liefern einen großen Abend. Es sind weniger die virtuosen Ton- und Rollenwechsel, der manchmal dämliche Tanz der Tiere oder die Society-Parodien, die dieses Sonnenwendfest tragen. Es ist mehr eine untergründige Traurigkeit, die sich einschleicht, je schmutziger und vollgematschter die Bühne wird. Denn einerseits lassen Schimmelpfennig und Löffner das ertrunkene Flüchtlingskind, das durch die Medien ging, hier auferstehen. Andererseits stellen sie der deutschen Gesellschaft keine gute Prognose. Nach und schon während dieser Sonnenwende geht's nicht nur jahreszeitlich, sondern auch politisch bergab. Animalische Triebe brechen sich Bahn. Man will sich gegenseitig den Kopf abschneiden oder mit Plastiktüten erdrosseln. Man lutscht an BHs oder verabreicht dem Partner ein sadistisches Waterboarding. Im Stück schenkt der Bruder der Schwester zwar ein Messer, an dem sie sich schneiden wird, aber irgendwie lebt man am Ende dann doch miteinander. Und man singt gemeinsam ein trauriges Kinderlied, das man vom Flüchtlingsmädchen gelernt hat.
Christian Gampert über Sommersonnenwende von Roland Schimmelpfennig, gesehen am Schauspiel Stuttgart. Dokumentale, so nennt sich das dritte Festival für dokumentarisches Erzählen. In Berlin, da wurden 46 internationale sowie 12 Kurzfilme gezeigt. Den Preis bester Dokumentarfilm, der ging an den indischen Film Red Light to Limelight von Bipuljit Basu über Sexarbeiterinnen im Rotlichtviertel von Kalkutta, die eine eigene Produktionsfirma gründen. Im Themenbereich Female Lens, da ging es um den Blickwinkel von Frauen und Wolfgang Harmdorf, Martin Harmdorf berichtet darüber.
Wir sehen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Der Film Fox Under a Pink Moon wurde von einer jungen Iranerin über Jahre hinweg mit einer Smartphone-Kamera gedreht. Nach mehreren Fluchtversuchen in Bussen, unter Schleuserbooten, unter schwierigsten Bedingungen verlässt die junge Frau den Iran. Hallo Jorjan, khatar darad judai. Sorier Akhlaghi ist Kind afghanischer Flüchtlinge. Im Film stellt sie den harten Aufnahmen ihrer Flucht, ihre eigenen farbenprächtigen Bilder und ihre fast archaisch wirkenden Skulpturen aus Pappmaché entgegen. Ihre Kunst, so Sorier Akhlaghi, habe ihr immer geholfen, die traumatischen Erlebnisse zu bewältigen.
Im Film geht es nicht nur um mich. Auch die politischen Verhältnisse und die Schicksale der vielen anderen Frauen werden sichtbar. Und es wird deutlich, dass man den Verhältnissen entkommen kann.
So setzt sich der Film auch mit dem Schicksal ihrer unbekannten, aber stets präsenten Heimat Afghanistan auseinander. Im August 2021 übernahmen die Taliban nach 20 Jahren wieder die Macht in Afghanistan. Die israelische Regisseurin Roni Abu Lafia erzählt in ihrem Film Day Trip – Escaping the Taliban eine dramatische Fluchtgeschichte anhand von Smartphone-Aufnahmen und Kommunikation über Messenger-Dienste. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt fordert wieder mehr Aufmerksamkeit für Afghanistan.
Meryl Streep hat das letztens vor der UN so zum Punkt gebracht. Eine Frau in Afghanistan hat weniger Rechte als ein Eichhörnchen, nämlich keiner. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir thematisieren müssen und wir vielleicht uns auch solidarisch zeigen müssen mit den vielen unfassbar tollen Frauen, die geflüchtet sind oder die immer noch dort sind und um jedes kleinste bisschen Recht kämpfen.
In Female Lens, der weibliche Blick, geht es um engagierte Frauen vor und hinter der Kamera. Frauen in Bewegung, im Widerstand, auf der Flucht und bei der Arbeit. Die Bandbreite der 10 Filme reicht von der iranischen Protestbewegung und Fluchtschicksalen über die Gerichtssäle in Jamaika, Mexiko, Marokko oder Australien bis hin zu den staubigen Fernstraßen Zentralafrikas. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt spricht vom besonderen weiblichen Blick auf ganz unterschiedliche Gesellschaften.
Ich glaube ja, einfach daher, weil es darum geht, wie wir die Welt erfahren. Ich glaube nicht, dass es die eine weibliche Perspektive gibt, aber ich glaube, dass es nicht nur Unterschiede gibt im männlich oder weiblich, sondern auch in der Sozialisierung, in der Herkunft, im Aufwachsen und dass es die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, stark verändert.
Der Truck Driver ist eine der letzten männlichen Ikonen im Arbeitsleben, vergleichbar nur noch mit dem Cowboy. Der kenianische Dokumentarfilm Truck Mama schildert dagegen die 21-tägige Reise einer jungen Lkw-Fahrerin über schlechte Straßen und mit einem schlechten Fahrzeug von Kenia bis in den Südsudan. Regisseurin Sipora Nyayuri hat sie vom Beifahrersitz aus gefilmt. Frauen mit der Kamera oder hinter dem Lenkrad seien Zeichen eines längst fälligen gesellschaftlichen Wandels, so die Filmemacherin.
We have some things that are similar.
Gemeinsam versuchen wir, in einer männerdominierten Branche Fuß zu fassen. Heute gibt es mehr Frauen in der Filmwelt, vor allem im Dokumentarfilm, und auch mehr Lkw-Fahrerinnen. Als sie anfing, gehörte sie zu den ganz wenigen. Bis heute kommen nur sehr wenige nach. Aber sie inspiriert andere. Wenn sie sie sehen, denken sie, ich kann das auch. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn.
But it's there. There's a step.
Von Norwegen bis in den Südsudan zeigen die Dokumentarfilme in Berlin kleine und große Schritte und Veränderungen der Lebenssituationen von Frauen. Sie zeigen ausführlich und auf höchst vielfältige Weise Wirklichkeiten, die in einer polarisierenden und vereinfachenden Medienwelt zu kurz kommen.
Berichtet Wolfgang Martin Harmdorf. Seit einem Jahr amtiert Marion Ackermann als Direktorin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Diesen Sonntag hat sie zum Demokratietag ausgerufen, weil ihr die schleichende Zerstörung der Demokratie, die Beschädigung, die Desinformation in sozialen Medien, die Missachtung von Wissenschaftlern oder Angriffe auf gesellschaftliche Errungenschaften Sorgen machen. Wir haben den britischen Historiker Crawford Matthews zum Gespräch gewonnen. Er leitet das Museum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Er nimmt heute am Demokratie-Museumsinselfest in Berlin an einem Podium teil. Und ihn habe ich gefragt, ist das größte oder eins der größten Gifte für die Demokratie vielleicht der falsche Patriotismus, der Nationalismus, der Isolationismus?
Ja, ich glaube, eine Art Patriotismus oder Nationalismus, die gar nicht kritisch ist, die wirklich Selbstreflexion und Hinterfragung beeinträchtigt sozusagen und das letztendlich dann auch historische Tatsachen und Fakten verschleiert und instrumentalisiert für ihre eigenen Zwecke. Wir haben mit diesem Thema am Völkerschlachtdenkmal sehr viel zu tun.
Warum? In welcher Form bitte?
Also die Denkmalerbauer des Völkerschlachtdenkmals, sie haben dieses riesige Denkmal 100 Jahre nach einer Schlacht gebaut, um an diese Schlacht zu erinnern sozusagen, weil die hielten die Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813 als die sogenannte Stunde der deutschen moralischen Wiedergeburt sozusagen. Die sahen es als eine wichtige Etappe auf dem Weg hin zu einem vereinten nationalen Deutschland unter dem Kaiser, die 1871 passiert ist sozusagen. Aber eigentlich das verändert die Fakten sozusagen oder das instrumentalisiert auch die Fakten. Es spricht auch nicht die Sache an, dass letztendlich bei dieser Schlacht Deutsche gegen Deutsche gekämpft haben. Also zum Beispiel Sachsen oder Hessen oder Würzburg oder sowas, die waren alle auf der französischen Seite und es war kein rein patriotische deutsche Befreiungsschlacht in den Befreiungskriegen, aber es ist höchst ambivalent und kompliziert sozusagen. Aber genau, die Denkmalerbauer gingen wirklich gar nicht darauf ein. Sie haben auch auf eine höchst internationalen Schlacht, die weitreichende internationale Konsequenzen hatte, ein rein deutsches Ereignis gemacht und ein rein deutsches Denkmal, wie Sie auch selbst behauptet haben. Und wir versuchen das wieder einzubringen und weg von diesem Patriotismus die historischen Fakten zu thematisieren. Und die Karriere des Denkmals ist auch sozusagen ein Zeichen dafür, weil dieses Denkmal würde immer wieder von den jeweiligen politischen Regimen in Anspruch genommen oder instrumentalisiert, zum Beispiel von den Nationalsozialisten, aber auch in der DDR. Und wir sehen deswegen, wie historische Fakten und auch Erinnerungskultur und Denkmäler ja von ihrem ursprünglichen historischen Kontext entrissen werden können und für bestimmte politische Ziele eingesetzt werden können. Und das versuchen wir entgegenzuwirken.
Warum ist es so wichtig, in diesen Zeiten einen Demokratietag auszurufen, wie jetzt? Wir erreichen Sie beim Inselfest der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Ja, ich glaube, in Zeiten wie diesen, wie wir alle wissen und auch hören, steht die Demokratie ein bisschen unter Druck von bestimmten Akteuren in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und nicht nur das, sondern wir sind in einer weltpolitische und auch teilweise ökonomische Lage, die wirklich gesellschaftliche Zusammenhalt erfordert. Also wir brauchen diesen Zusammenhalt, um gemeinsam durch diesen Situationen zu kommen sozusagen. Und ich finde auch, große Entscheidungen stehen an, in vielen Gesellschaften natürlich, aber auch in der deutschen Gesellschaft. Wir hören über diese Reformen, die in der Politik gemacht werden müssen, an solchen Sachen. Und ich finde Veranstaltungen wie diese, also Demokratietage, Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen, die die dazu bringen, sich ineinander hineinzuversetzen, in Diskussion zu treten miteinander, die jeweiligen Positionen und Perspektiven zu verstehen und vielleicht auch Kompromisse zu finden. Ich finde, solche Sachen sind dann sehr wichtig, weil sie können gewissermaßen über die, also zur gesellschaftlichen Diskurs und politischen Debatte übertragen werden und so finden wir vielleicht mehr Akzeptanz für gemeinsame Wege in der Gesellschaft, aber auch in der Demokratie sozusagen.
Was können da kulturelle Institutionen tun? Etwa die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Können sie die Demokratie stützen? Ich weiß, sie nehmen heute auch an einem Podium, einer Diskussion teil. Wem gehört Schwarz-Rot-Gold? Ist das eine Möglichkeit, durch Kulturinstitutionen in der Öffentlichkeit zu wirken?
Ja, definitiv. Aber alleine reicht es nicht. Das muss auch klar sein. Es ist wirklich eine tolle Veranstaltung, ein tolles, also zweitägiges Fest hier auf der Museumsinsel und ein eintägiges Demokratietag. Und das, wie schon erwähnt, bringt diverse Menschen in Diskussion miteinander. Also man kann auch auf eine konstruktive Art und Weise unterschiedliche Perspektiven hören und in die Debatte eingehen, aber obwohl ich auch heute auf dem Museumsinsel auch viele zufällige Passanten gesehen habe, die vielleicht einfach von den Angeboten des Inselfestes gelockt wurde, es reicht nicht nur, das an bestimmten Tagen an bestimmten Orten durchzuführen. Also was Museen brauchen in Zeiten wie diese, ist große Outreach-Projekte durchzuführen, wo man aktiv außerhalb der Institution rausgeht sozusagen und zu bestimmten Communities und Gruppen geht und durch Projekte oder Veranstaltungen mit solchen Gruppen die Aktualität und die aktuelle Relevanz von solchen Institutionen betont, aber auch darauf hinweist, welche gesellschaftliche Rolle Museen und Kulturinstitutionen erfüllen, nämlich dass wir uns, ja, dass wir Demokratie fördern und Demokratie bilden sind sozusagen, als wir erfordern eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, aber auch wir wollen Menschen sozusagen ausstatten mit Kompetenzen und Fähigkeiten, die in ja, der aktuellen Politik, in der aktuellen Gesellschaft höchst relevant sind. Zum Beispiel kritische Auseinandersetzung mit Informationen oder Absichten von Verfassern von Texten und solchen Sachen. Und auch diese Verständnis für mehrere Perspektiven und den großen Kontext hinter bestimmten Sachen.
Das sagt der Historiker Crawford Matthews. Eine von der Metropolitan Opera in New York Auftrag gegebene Oper befasst sich mit den Erzählungen ukrainischer Frauen, die ihre Kinder aus russischer Besetzung retten und zurückholen. Maxim Kolomeyets hat das Werk komponiert. Vom amerikanischen Dramatiker George Brent stammt das Libretto. Erzählt wird die Geschichte von zwei Müttern aus Cherson, die eine mehrere tausend Meilen lange Reise unternehmen, um ihre Töchter aus einem russischen Lager auf der Krim zu retten. Die Bühnenfiktion. Sie sensibilisiert mit theatralen Mitteln für die Fakten. Florian Kellermann hat das Werk bereits in Kiew gesehen.
Der Direktor der New Yorker Metropolitan Opera, Peter Gerb, kam selbst nach Kiew. Sein Haus habe die Ukraine immer unterstützt, erklärte er. Und das tue es auch jetzt, da der russische Angriffskrieg nicht mehr die Schlagzeilen bestimme. Die Oper Mütter von Cherson legt Zeugnis von einer der vielen Gräueltaten dieses ungerechten Kriegs ab. Die Entführung von Zehntausenden ukrainischen Kindern. Während die Figuren dieser Oper erfunden sind, ist die Geschichte es nicht. Die Erzählung von mutigen ukrainischen Müttern, die versuchen, ihre Töchter zu retten, ist wahr. Dirigiert wurde die Oper von der gebürtigen Kanadierin Carrie Lynn Wilson. Die Kiewer Oper bot Mütter von Cherson in einer Konzertversion dar, ohne Bühnenbild, mit Akzent rein auf der Musik. Dennoch wurde deutlich, dass die Oper geschichtliche Abläufe beinahe minutiös nachzeichnet. Der russische Überfall 2022, der Protest der Menschen im südukrainischen Cherson. Aufgeregt reden die Bürgerinnen und Bürger, die sich auf einem öffentlichen Platz versammelt haben, durcheinander. Schließlich kommt das Angebot der Besatzer an Kinder und Jugendliche. Sie sollten Ferien auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim machen, von wo viele nie zu ihren Familien in Cherson zurückkehren sollten. Die Musik enthält zwar viele moderne Elemente, wirkt insgesamt aber an klassischen Vorbildern orientiert. Das sei Absicht, sagt der Komponist der Oper Maxim Kolomiec.
Ich habe mich wohl vor allem daran orientiert, dass die Musik für die Heldinnen dieser Ereignisse verständlich ist. Sie sollen die Oper sehen und sie soll ihnen gefallen, sie nicht abstoßen.
Deshalb habe ich mich um eine maximal zugängliche musikalische Sprache bemüht. Unter die Haut geht die Arie der Mutter, die am Anfang und am Ende steht. Sie will ihrem Kind das Dach sein, das vor Regen schützt, die Mauer gegen den Wind, die Decke, die in der Nacht wärmt. Die russische Armee zieht sich im November 2022 aus Cherson zurück, auf die andere Seite des Dnipro. Die Mütter sind nun durch den Fluss von ihren Kindern getrennt. Fast übersteigert realistisch lässt die Oper Maria Lvova-Bielova auftreten, Ombudsfrau für Kinderrechte beim russischen Präsidenten. Sie rechtfertigt, dass die Kinder ukrainischer Eltern in Russland bleiben müssen. Deshalb fahndet der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag nach ihr. Bei der Aufführung in Kiew sang ihren Part die Sopransängerin Sofia Solovyi. Ich habe die Rolle sofort angenommen. Es gibt eben auch negativ besetzte Rollen. Hier das Böse, das sich hinter einem guten Schein verbirgt. Und dieses Projekt ist für mich persönlich wichtig. Ich habe Bekannte, die das durchlebt haben, die tagelang, monatelang nicht wussten, was mit ihren Kindern geschieht. Die eine Mutter, von der die Oper erzählt, schafft es. Sie findet ihre Tochter in einem Jugendlager auf der Krim und kann mit ihr zurück in die Ukraine reisen. Die andere hat keinen Erfolg. Das Libretto hat der US-Bühnenautor George Brandt verfasst, allerdings mit Unterstützung aus der Ukraine, so Komponist Kolomiec. Wir hatten ein ganzes Team, das die Fakten überprüft hat. Sie haben alles überprüft, wer auf wen geschossen hat, wer wohin geflohen ist, in welchen Ferienlagern die Kinder untergebracht waren. George Brandt hat hier Außergewöhnliches geleistet. In der Endfassung ist das Libretto sachlich exakt und es nimmt die Zuhörer emotional mit. Im Oktober wird die Oper in Warschau aufgeführt, dann in voller Version. In der Metropolitan Opera soll sie in der Saison 2027-2028 auf dem Programm stehen.
Berichtet Florian Kellermann. Die iranische Justiz hat die einjährige Haftstrafe gegen den renommierten Regisseur Jafar Panahi bestätigt. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, Panahi war wegen Propaganda gegen das System und wegen der Unterstützung der Proteste verurteilt worden. Als Beweis dafür führte das Gericht seinen heimlich gedrehten Film Ein einfacher Unfall an, der im vergangenen Jahr die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Doch trotz der anstehenden Haftstrafe und trotz des Krieges kehrte Panahi in den Iran zurück. Er hoffte auf eine Revision des Urteils. Jetzt hat ein Revolutionsgericht seinen Einspruch abgelehnt. Damit bleibt auch das zweijährige Ausreiseverbot für Jafar Panahi bestehen. Die österreichische Fotografin Elfi Semutan ist tot. Sie war selbst Model, bevor sie Fotografin wurde und ebenso bekannt für ihre Porträts von Hollywood-Stars wie Brad Pitt und Mario Cotillard, wie für ihre originell inszenierten Modefotos, auf denen sie etwa eine Claudia Schiffer mit Kartoffeln jonglieren ließ. Neben Kolleginnen wie Ellen von Unwerth und Sarah Moon zählte sie zu den wenigen Frauen, die sich in den 80er Jahren in der Modebranche als Fotografin behaupten konnten. Dabei fühlte sich Semutan der Kunst immer stärker verbunden als der Modewelt. So antwortete sie auf die Frage, was ihr in ihren Shootings wichtiger sei, der Mensch oder die Mode.
Man muss Rücksicht nehmen auf das Kleid, dass man einfach irgendetwas davon sieht, was das Kleid dann verständlich macht. Oder dass das Kleid natürlich nicht wie ein zerknüllter Haufen aussieht. Aber wichtig ist mir dann immer der Ausdruck, den die Person, also das Model hat. Damit mache ich mein Foto. Nur mit dem Kleid ist der Eindruck ja mittelmäßig austauschbar.
1996 heiratete Elfi Semutan den Künstler Martin Kippenberger. Nach seinem Tod waren es auch ihre Porträts, die zu seiner Legendenbildung beitrugen. Jetzt ist Elfi Semutan mit 84 Jahren gestorben.
Zum bundesweiten UNESCO-Welterbetag haben mehrere 10.000 Menschen in Deutschland die rund 550 Veranstaltungen in den Welterbestätten besucht. So etwa Veranstaltungen im Dessauer Bauhaus, in der Regensburger Altstadt und im Kölner Dom. Allerdings müssen laut einem Bericht der Organisation World Heritage Watch auch zahlreiche Welterbestätten als bedroht eingestuft werden durch Kriege, Tourismus, Infrastrukturprojekte. So seien etwa 2/3 der Kulturerbestätten im Gazastreifen zerstört und Russland lasse seine Welterbestätten verfallen. Nach dem Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 vor 4 Jahren wurden Konsequenzen gezogen. Es gibt nun einen wissenschaftlichen Beirat und einen Verhaltenskodex, der vorsieht, jedweder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv entgegenzutreten. Die Maßnahmen haben heute sowohl der Deutsche Kulturrat als auch das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben in Kassel als wichtig und richtig gelobt. Allerdings bezweifelt das Sarah-Nussbaum-Zentrum, dass sich damit antisemitische Vorfälle pauschal verhindern lassen. Es gelte, betont die Bildungseinrichtung, einzelne künstlerische Positionen und Werke differenziert und verantwortungsvoll zu betrachten.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema: Armenien hat gewählt, aber auch die Wahlen in Peru und der Wahlkampf in Kosovo sind dort Themen. Ihnen einen guten Abend.